Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.
Hallöchen, Hallöchen, hallo und
Hallöchen.
Schön, dass ihr dabei seid. Hoffentlich so gut gelaunt wie wir, denn wir sind ja sozusagen schon aus professionellen Gründen gut gelaunt.
Wir sind professionelle Entertainer, ja. Unterhalter und deshalb immer gut gelaunt.
Man würde uns gar nicht anmerken, wenn wir eine totale Kacklaune hätten.
Ja.
Das würdet ihr nicht mal mitkriegen.
Wir würden immer strahlen.
Wir würden immer
es ist so, dass
drauf,
Menschen, also ja? Freunde,
ja.
mich schon ansprechen und sagen, jetzt sei ja. endlich mal schlecht drauf,
ja.
du Depp.
Ja, genau.
Ja.
Sie versuchen es sogar mit Beleidigungen.
Ja.
Aber da haben wir nur einen. Dir auch einen schönen Tag.
Ja.
Ja. Da können wir ja auch gleich mal ein kleines Geheimnis verraten. Wenn uns jemand auf übelste Art und Weise attackiert, also die meisten Mails, die wir kriegen ins Studio und
ja.
so und WhatsApp-Nachrichten sind wirklich lieb, muss man sagen.
Ganz,
meisten,
ganz toll.
Die meisten Menschen freuen sich, wenn wir da sind und so und das tut auch gut und dafür vielen, vielen Dank. Aber es gibt natürlich auch so ein paar Idioten, die,
ja.
und das ist noch harmlos formuliert.
Arschkrampen ja.
trifft es auch ganz gut, die dann meinen, sie müssten ihren persönlichen Frust ausgerechnet an uns beiden stets gut gelaunten Entertainern auslassen.
Und wisst ihr was? Also,
ja.
Es ist uns scheißegal.
Naja, ehrlich gesagt, nein, es stimmt nicht. Manchmal geht es mich schon ein bisschen an,
echt?
Weil ich immer denke, ja, also was habt ihr denn, Leute, irgendwie? Ich meine, ich bin doch auch nur einer. Und,
ja,
und
aber,
das, weißt du, und wir kriegen das dann manchmal ab, auch
aber,
vor allen Dingen eben für Dinge, für die wir nichts können. Also
ja,
wenn es
aber,
jetzt Sachen sind, wo wir was Blödes gemacht haben, dann muss man dafür gerade stehen, das
klar.
schon. Aber es geht auch immer um die Art und Weise.
Also wenn jemand im Tonfall sich so vergreift,
ja.
dann interessiert mich dessen Meinung
ja,
nicht.
Ja, also wenn es so ganz daneben ist dann,
mir
denke
völlig
ich,
egal.
Dann ist auch klar, das ist ja dann auch keine Meinung, wenn einer schreibt irgendwie ihr dämlichen
ja.
Wichser, was spielt ihr für Scheißmusik oder sowas, das ist keine Meinung.
Nein.
Aber dann kommen wieder die fröhlichen und professionellen Entertainer und antworten diese Menschen, hallo mein Lieber, dir auch einen schönen Tag, unsere Autogrammkarten sind unterwegs an dich.
So macht man das.
So muss ja. man antworten, verstehst du?
Wollten ja. wir so anfangen?
Nein, eigentlich.
Eigentlich nicht.
Nein, natürlich
komm,
nicht.
Komm, wir fangen nochmal an.
Hallöchen, Hallöchen, hallo und
Hallöchen.
So, da sind wir wieder. Schon der zweite doppelte Anfang. Letzte
ja,
Woche hatten auch wir
schon.
Auch einen doppelten Anfang.
Ja, egal.
Ja, 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 ja. Und ich bin wirklich gut gelaunt. Was ich gestern Abend nicht war, da hatte ich ein Kindheitstrauma. Kennst du das, wenn dich Sachen einholen, die du früher schon mal hattest und die hast du dann eine Weile vergessen? Da lief im ZDF, was ich normalerweise nicht gucke, irgendwie ist das ein Sender, der aus meinem Fokus irgendwie
Traumschiff?
Verschwunden ist. Nee, es lief Aktenzeichen XY.
Ja,
und ich habe das
Cerne, ne?
Und ich kann ja. das ich kann das immer noch nicht sehen. Ich meine, ich bin ein mehr als erwachsener Mann.
Ja.
Ich konnte es als Kind schon nicht sehen.
Aber warum nicht?
Ich weiß nicht, irgendwas triggert das bei mir. Ich weiß halt, dass das echte Fälle sind.
Ja.
Und ich weiß dann kommt irgendwie, es war der 27. Januar, als Gisela K. ihr Haus verließ im Morgengrauen und so. Mich gruselt, weil ich ja weiß, das ist wirklich passiert. Diese Frau wird gleich umgebracht oder wie auch immer. Und ich bin ja eh so ein Seelchen und dann kann ich meinen Abend nicht so verbringen. Und ich weiß, diese Sendung soll ja dazu dienen, solche Verbrechen
aufzuklären.
Eben, das
wollte ich gerade sagen. Das ja. ist doch eigentlich soll es ja helfen, das
ja.
aufzuklären.
Ich kann es trotzdem nicht ab. Ich kann es nicht sehen. Das ist echt,
okay.
Ja, es ist also irgendwie.
Dann
dachte ich, jetzt sind so viele Jahre ins Land gegangen, dass ich da als Kind Angst hatte, ist das eine. Aber das jetzt, Entschuldigung, ich muss hier so ein bisschen am Mikrofon
ja.
wackeln, weil das hat sich abgesenkt, wie du siehst.
Ja.
Und ich bin jetzt schon fast auf den Knien beim Reinsprechen, das muss ja nicht sein.
Mir ist das sehr recht.
Ja.
Nein, pass auf, ich guck dann für dich Aktenzeichen XY.
Ja, ja, ich weiß, du hältst sowas aus.
Und wenn
ja.
ein relevanter Fall kommt, bei dem du Zeuge gewesen sein könntest oder
ja,
vielleicht
dann sag mir Bescheid.
Dann sage ich dir Bescheid.
Das finde ich kollegial.
Ja,
das
so machen wir es.
Ja, ja, klar, weil ich kann das nach wie vor nicht gut ab.
Ja?
Vielleicht geht es ja einigen Podcast-Hörern und Hörerinnen genauso, aber ich bin da irgendwie.
Ich kann so sagen, ja, das Kleist ist furchtbar, logisch. Ich,
ja.
Aber ich denke dann, naja, guck's dir an, vielleicht, also wenn jetzt irgendwas passiert ist oben im Norden, nee, aber
ja.
vielleicht kennst du jemanden oder
klar,
hast du was
sicher.
Gesehen oder was auch immer.
Ich meine, das macht ja durchaus Sinn. Und ich habe
ja.
früher gedacht, ach, das ist reiner Voyeurismus, aber wenn man sich mal anguckt, wie viele Fälle tatsächlich durch diese Sendung gelöst
gute
wurden,
Sache.
Ist es nach wie vor eine gute Sache. Das
ich habe gestern,
schon sagen, ja.
gestern, also wir zeigen ja heute am Donnerstag auf, gestern
ja.
auch ferngeguckt und habe mir das Spiel der Bayern in Glasgow angeguckt. Egal,
so
nein,
Bayern
nein,
nein, nein, okay,
so.
Ja.
Hm? Und dann gucke ich in diesen Fernseher und das Stadion ist ja berühmt für seine Lautstärke.
Absolut, und für die tolle Stimmung.
Ja,
ja
hm? Und die Stimmung war auf Null.
Ja, klar, weil die Bayern...
Weil die Bayern führten 2-0, alles klar. Und dann kommt die 67. Minute und die fangen an zu singen.
Die Schotten.
Und zwar alle.
Ja.
Das ganze Stadion. Und
okay.
ich denke... Es ist doch überhaupt nichts passiert. Was ist denn los? Und dann habe ich geguckt.
Mhm.
Die singen immer in der 67. Minute.
Weil?
weil sie 1967 den Europapokal der Landesmeister gewonnen haben in Lissabon.
Aber das ist doch total
also
schön.
Also super schön. Und dann singen schön. Die zur Melodie.
Hey, was ist denn los? Du sollst dich doch nicht immer so hauen.
Ja, aber jetzt musste ich.
Jetzt musstest du dich.
Ich habe einen Frosch. Ja. Zur Melodie von It's a Heartache von Bonnie Tyler singen sie: In the heat of Lisbon, the fans came in their thousands to see the boys become champions. Und das wiederholen sie immer wieder.
Ja.
In the heat of Lisbon.
Es ist ja nun schon ein paar Jahre her.
Ja, aber das machen die, egal ob es ein Vorbereitungsspiel ist, ob sie 0-5 hinten sind.
Ja, ist
völlig
schön.
Egal.
Schönes
67.
Ritual.
Minute fangen die an zu singen, fand ich geil.
Das ist ja das Schöne auch an diesem Sport und auch an anderen Sportarten, wenn es so Rituale gibt, die eigentlich mit dem eigentlichen Geschehen dann nichts zu tun haben, weil das ist, glaube ich, das, was man klassisch Fankultur
nennt. Ja,
das
ist super schön.
Die Menschen da hingehen. Das ist auch.
Sehr schön.
Ja, wunderbar. Also in Köln wird ja auch viel gesungen und da kann, und das weißt du ja selber auch, der sportliche Erfolg des ersten FC Köln kann nicht immer der Grund sein. Und trotzdem wird viel gesungen.
Ja gut, ihr seid eh so eine Gesangsstadt. Also
absolut,
ihr singt ja ohne Ende
in
Köln.
Es wird sowieso viel gesungen und das ist ja, wie mein Freund Udo immer sagt, ist Gesang, ist Heiterkeit, ist alles bis zum Anpfiff, dann ist Schluss mit lustig.
In Bayern, da ist es eher, München ist eher ruhiger.
Nee,
da.
Ihr wartet eher.
Ja, wir warten und sagen, oh, ist Mai, sind wir wieder Meister. Gut.
Ja, gut. Das so. Da haken wir jetzt mal ab, das Thema. Ja, genau. So, du hast dich wieder geräuspert. Stöhnst du auch? Hin und wieder?
Das kommt darauf an, in welcher Situation.
Nein, das meine ich jetzt nicht. Sondern
ach so.
Mir ist so aufgefallen, dass logischerweise ist es so ein Phänomen bei Menschen, die ein gewisses Alter erreicht haben, die aber trotzdem total fit sind und agil sind und trotzdem so ein ritualisiertes Stöhnen, zum Beispiel irgendwie beim weiß ich nicht, wenn sie sich hinsetzen, so.
Ja.
Oder beim Aufstehen so.
Ja.
Und da denke ich immer, das ist also klar, ich glaube, man wird insgesamt die Spannkraft der Muskulatur und so weiter, brauchen wir jetzt nicht weit ausholen. Je älter man wird, desto schwieriger werden solche Dinge. Aber es ist nicht immer in Korrelation zum tatsächlichen körperlichen Zustand.
Das
Gestöhne, mir ist das jetzt bei vielen Leuten aufgefallen, bei denen es gar nicht nötig wäre. Die setzen sich hin und sagen...
Ich versuche mal eine Erklärung.
Ja, versuch's mal.
Es ist die Last des Alters. Ja, das Leben, ja, jetzt mal ganz ohne Schmarrn. Als junger bist du, dir kann nichts passieren, du bist gut drauf. Und im Alter hast du dann schon so ein paar Sachen gesehen, die vielleicht auch nicht so schön sind. Und
du meinst, es ist also gar nicht nur das Körperliche, sondern es ist so eine Ansammlung
genau. Es ist, es ist das Leben, das auf die Schultern drückt.
Oh.
Ja, so ungefähr.
Ja.
Erkläre ich
also
dir.
Mir ist das extrem aufgefallen, dass viele Leute so, oh. Weißt du, und dann wäre es gar nicht nötig. Also total topfit wie ein Turnschuh oder so, das hat damit gar nicht unbedingt zu tun. Aber ganz lustig. Manchmal wird das so ein richtiger Tick, also so eine Marotte, dass Menschen
vielleicht,
das immer wieder machen.
Vielleicht machen wir die Menschen darauf aufmerksam. Wenn einer stöhnt sofort, warum haben Sie denn gestöhnt?
Warum haben Sie? Hören Sie mal.
Hallo!
Öffentliches Stöhnen wird vielleicht irgendwann mal geahndet, weil es soll ja aufwärts gehen mit unserem Land.
Ja.
Da kann man sich nicht hinhocken und stöhnen.
Ja.
Ne?
Ich habe eine 50-Pfennig-Münze gefunden.
Ja.
Im Container hier. Wir haben hier im Funk so Container.
So Rollcontainer.
Rollcontainer.
Also statt.
Da kommen wir abends rein und werden morgens rausgeholt.
Genau. Kommt morgens der Hausmeister und holt uns aus den Rollcontainern raus. Nee, wir haben das, weil wir ja mobile Arbeitsplätze haben.
Ja.
Und dann haben wir unsere ganzen persönlichen Utensilien, haben wir dann in diesen Rollcontainern. Und darin war eine 50-Pfennig.
Genau. Die liegt da seit 1950 vermutlich, weil die ist von 1950.
Da musst du immer in der 50. Minute singen.
Genau. Diese Münze habe ich gefunden. Nein, und es ist J.
Ja.
Da ist so ein J drauf.
Was ist J für eine Münzprägeanstalt?
Hast ich weiß
nachgeguckt?
Es nicht. Nein, habe ich nicht.
Es gibt ja, wie viele Münzen gibt es in Deutschland? Ich glaube 4, 5, 6, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr genau. Ich wusste es mal.
Aber jetzt hab ich verschiedene Preise gefunden. Diese Münze ist wert zwischen 150 und 395 Euro.
Das ist ja viel.
Ja.
Ja.
Und ich weiß nicht, warum.
Ja, naja gut, weil natürlich die in unterschiedlicher Häufigkeit geprägt wurden. Und diese Münzprägeanstalten haben ja auch haben einen unterschiedlichen Output.
Okay.
Wahrscheinlich gab es die relativ selten. Dann hat die Prägeanstalt J, ich gucke das gerade mal nach, welche das war, die hat wahrscheinlich relativ wenig, 50 Pfennigmünzen im Jahr. Es geht ja auch um das Jahr, 1950.
Ja, geprägt. Also gehe ich zu so einem Münzheini jetzt und sage hier...
Ein Numismatiker.
Ja.
Ja, ein Numismatiker.
Das klingt pervers. Ich bin Numismatiker.
Ja, genau.
Das klingt aber dann verkaufe ich die, weil ich sammle doch keine Münzen.
Aha, also J ist Hamburg.
J ist Hamburg.
Ja, Jamburg.
Also. Jamburg.
Also J wie Jamburg.
In Hamburg ist überhaupt kein J drin. Was ist denn das für ein Quatsch?
Ja, aber das ist nun mal so. Du kannst dich ja nicht immer beschweren.
Ja,
das ist, pass auf. G steht für Karlsruhe. Also, wenn G auf deiner Münze steht, ne?
Nee, ich habe
F steht für Footguard.
Footguard
ist, ne? Und D steht für Dünchen. Ne?
Das ist doch Wahnsinn.
Und A, das ist Berlin. Warum auch immer. So habe ich es jetzt hier gerade nachgeguckt. Also J ist Hamburg und vielleicht sind 1950 in Hamburg eben ganz wenig 50er geprägt worden und deshalb ist die was. Aber ich glaube, es hat auch mit dem Zustand zu tun. Ne? Wenn jetzt diese Münze, was du mit der schon gemacht hast.
Nee, lag ja da ewig.
Ja gut. Ich finde immer, bei solchen Dingen ist ja immer, das ist so ein Wert, den findet man dann im Netz.
Ja.
Aber der Schritt ist ja, du musst auch erstmal jemanden finden, der das dann trotzdem
bezahlt. Deshalb gibt es ja diesen Podcast.
Genau.
Wenn einer von euch eine 50-Pfennig-Münze Jamburg haben will, dann
du mach dir mal, dein Schuh ist auf, solange kann ich euch schnell sagen, ihr werdet doch nicht so bescheuert sein für so ein dämliches
50-Pfennig-Stück. Doch, also unter 300 gebe ich die nicht her.
So, was bedeutet, dass die noch ein paar Jahre da liegen? Ja,
genau.
Vermutlich, genau. Ja, ich habe irgendwie, mit so Münzen bist du überhaupt ein Sammler? Sammelst du irgendwas?
Nein.
Also du fängst ja jetzt an, diese komischen Lego-Sachen da zusammenzubauen, aber das ist noch keine Sammlung.
Das ist keine Sammlung. Ja. Ich habe erst so ein Land Rover und jetzt Notre Dame noch nicht ganz fertig.
Das ist keine Sammlung.
In einem guten, fortgeschrittenen Zustand Notre Dame.
Also ich habe es ja mit Bildern, hier so Kunst und so.
Ja.
Und mir hat neulich mal eine Freundin gesagt, ich sei ein Sammler. Und da habe ich gesagt, nee, ich bin kein Sammler. Ein Kunstsammler ist erstens jemand, der viel Geld hat.
Ach doch, du bist schon ein Sammler.
Ja, aber sie hat eine schöne Definition gehabt. Sie hat gesagt, wenn du mehr Bilder hast, als du Platz an der Wand hast dafür, dann bist du ein Sammler.
Und ich
habe leider mehr Bilder. Ja. Im Keller stehen schon einige. Also offensichtlich bin ich ein Sammler.
Und als Fan des FC Köln sammelst du auch Niederlagen.
Ja, auch dafür ist kein Platz mehr an meinen Wänden. Das muss man auch sagen.
Du hast auch im Wohnzimmer eine Wand.
Ja.
Die ist voll mit Bildern.
Ja, das nennt sich Petersburger Hängung.
Ja, genau.
Also die hängen einfach kreuz und quer, also voll. Und es ist völlig egal, welches Format die haben, welche Größe und so weiter. Und dadurch entsteht aber an sich wieder ein schöner Effekt. Die ganze Wand halt voll hängt. Ne?
Bei der Petersburger Hängung gibt es also keine Vorgaben über Abstand oder was auch immer.
Naja, also es gibt schon Linien, die man einhält. Du kannst zum Beispiel den äußeren Rahmen bestimmen. Du kannst sagen, die ganze Fläche ist halt, was weiß ich, 2,50 mal 3 Meter oder irgendwas. Ja. Und die machst du dann aber entlang dieser Achsen in diesem Rechteck. Machst du die kunterbunt voll. Und zwar auch so, und das ist auch der Sinn der Sache, die Stile und alles und auch die Formatgrößen, das muss nicht zusammenpassen, denn erst dadurch entsteht der Effekt.
Also ich habe ja auch ein paar, also ich habe keine wertvollen Bilder, aber ich hab so ein paar Sachen. Ich werde mal mit meiner Freundin sprechen, ob ich mit meiner Lebensgefährtin, mit meiner Geliebten, ob ich mit der Petersburger Hängung durchkomme. Genau, ich glaube, dass ich keine Chance haben werde.
Ja, ich weiß nicht, ob sie dich hängen möchte, dann, keine Ahnung, auf eine Petersburger Weise, aber nee, keine Ahnung.
War das für dich schwer, das durchzusetzen?
Nee, gar nicht.
Okay.
Nee, das war gar nicht. Das war also gar kein Thema, sondern am Anfang war schon klar, wir haben viele schöne Sachen und wir wollen die vielleicht möglichst viele davon sehen und dann bietet sich das ja an. Sonst musst du ja ständig anfangen und dann irgendwie umhängen oder was weiß ich, dauernd die Wand umstreichen oder irgendwas. Wer hat denn dazu Bock?
Also warst du schon mal Mitglied in so einem englischen Gentleman's Club?
Noch nie. Und ich glaube, für mich gilt auch der Satz von Groucho Marx, der Unsterbliche: Ich möchte in keinem Club sein, der mich als Mitglied aufnehmen würde.
Ist leider, Groucho hat so schöne Sachen gesagt, aber ich komme drauf, weil ich gelesen habe über den Savile Club in 69 Brook Street, Mayfair, London.
Aha, okay. Ich kenne die Savile Road, schreibt sich das ähnlich, wo diese ganzen Schneidereien sind? Mit Saville geschrieben? Ist das ähnlich?
Savile Road, glaube ich, ist ein Doppel-L.
Achso, das weiß ich nicht.
Ich glaube, die ist woanders.
Okay.
Da sind diese Superschneider.
Ja, wo du so einen maßgeschneiderten Anzug schon für, ich sag mal, schon für unter 5.000 Euro, glaube ich.
Unter nicht.
So.
Unter nicht. Nein. Und auf jeden Fall haben die jetzt abgestimmt, ob es dabei bleiben soll, dass nur Männer in diesen Club dürfen.
Aha.
Da ist ja in London Mordsbewegung, es gibt, oder in ganz England, gibt, glaube ich, nur noch 8, die sagen, hier kommen keine Frauen rein. Mhm. Und 53% haben gesagt, die Frauen bleiben zu Hause. Aha. Und jetzt habe ich mal geguckt, was man da so machen kann.
Passt
in so einem
das
Club.
Noch in die Zeit? Aber na gut, nee, ich aber, weiß nicht, ja, aber, ja.
Du kannst ja. Im Morning Room kannst du frühstücken.
Ja, ohne kannst, Frau natürlich.
Ohne Frau. Du kannst ja. Im Dining Room essen, du kannst ja. im Gambling Room spielen und so weiter. Und du kannst einen Kandidaten vorschlagen ja. Für die Aufnahme in den Club. Ja. Und da gibt es dann verschiedene Rituale, die durchlaufen werden. Ein Komitee, das dann entscheidet, der kommt rein, der kommt nicht rein. Und dann musst du 500 Pfund zahlen und dann bist du im Club. Klingt das, günstig, ne?
Naja, 500 Pfund ist schon auch ein Haufen Geld. Ja, wie viel ist denn das im Moment? So 600 Euro?
Sowas, ja.
So ungefähr, ja. Also, ja gut,
und da dachte ich, auch für 500 Pfund, also ich ja. Möchte nicht in so einem Club, wo keine Frauen sind, aber...
Aber für, ich weiß, was du meinst. Für eine super exklusive Sache ja. Klingt das jetzt zunächst mal nach gar nicht so viel Geld.
Und dann habe ich nach oben gescrollt.
Ja.
Und da kommt dann die Monatsgebühr.
Ah ja.
1932 Pfund.
Okay.
Und die zahlst du jeden Monat, nur um da reinzugehen.
Ja, das zahlen natürlich einige Mitglieder auch für ihre Frauen, von denen sie getrennt sind.
Weil Minimum.
Weil die nicht mit in diesen Club durften. Nein, ich weiß nicht. Ich finde irgendwie ne? Sowas, ja. Gut, es gibt natürlich inzwischen auch zunehmend aus anderen Gründen Einrichtungen, in die Männer nicht dürfen. Insofern, aber irgendwie finde ich sowas irgendwie auch Quatsch.
Ja.
Es hat irgendwie, und ich glaube auch, dass viele Frauen, die da rein wollten, vielleicht da reinkämen und denken, was denn, hier
um
wollte
Gottes
ich rein?
Willen, nein.
Bisschen, hier sitzen ein Haufen alter Säcke rum und,
das ja, ich
und
nämlich
finden
auch.
Sich selber ziemlich klasse. Ich weiß gar nicht, ob das so toll ist. Aber irgendwie, vielleicht sagt der Brite auch wiederum, die Briten ticken ja schon anders
ja.
Als wir. Vielleicht sagen die auch, das ist ein Stück unserer Kultur und das soll durchaus
ja,
so
aber das ist bin, auf Deutsch... So. Eine Quatschkultur, wenn da keine Frauen rein
ja,
dürfen,
ja,
finde
ja.
Ich.
Aber wir sind ja die toleranten zwei.
Sollen die machen?
Sollen die machen, ist mein Lieblingssatz. Sollen
du hast,
die mal machen.
Du hast vorhin, wir treffen uns ja immer vorher,
ja.
Besprechen, worüber wir reden wollen. Du hast über Buffy St. Mary wolltest du reden.
Buffy St. Marie, ja. Das ist eine, ja, ja, genau. Das ist eine Ikone, eine Künstlerin und die ist eine indigene Künstlerin, die schon seit den 60er Jahren unterwegs ist, schreibt Songs, auch für andere ganz viele, hat in dieser Folkszene in Greenwich Village damals angefangen in New York und sie besang auch immer wieder, wichtige Stimme natürlich, das Leiden der Native Americans. Dann hat sie einen Orden gekriegt, einen kanadischen Orden von der Regierung. Sie war die erste indigene Person in der Sesamstraße, da hat sie über 5 Jahre lang Kinder über die amerikanischen Ureinwohner aufgeklärt. Wir kennen sie auch alle durch einen Song, also sage ich mal die Älteren von uns,
ja,
da hat es auch einen Oscar gegeben für Up Where We Belong, diesen Song von Joe Cocker, glaube ich, und war das nicht? Love lift us up where we belong.
Ja, glaube, Joe Cocker, ja.
Genau, den hat sie geschrieben und so weiter. Und jetzt, also wirklich eine tolle Geschichte. Jetzt gibt es allerdings ein Problem. Sie ist überhaupt keine Indigene. Ja, und das ist natürlich scheiße, weil sie damit natürlich denen einen Bärendienst erweist, auf eine unangenehme Weise.
Total.
Also es kam schon im Oktober 23 hat CBC in Kanada wohl schon ein Dossier über die Herkunft. Da hat sie sich noch gewehrt irgendwie. Da war die Geburtsurkunde drin und da steht wohl drin, dass sie 1941 als Beverly Jean Santa Maria in Massachusetts geboren wurde, als Tochter von Albert und Winifred Santa Maria. Und das ist und sie ist offensichtlich keine Indigene. Und
das ist aber
und jetzt,
saublöd.
Und das Blöde ist auch, dass ihr jetzt wurde ihr dieser Orden aberkannt. Also insofern, ich glaube nicht, dass man das macht, wenn die Indizien nicht stichhaltig sind. Und ich finde sowas immer so ein bisschen tragisch, weil es ist doch unbestritten, dass Indianer darf man nicht mehr sagen, aber dass eben diese Ureinwohner etc. eine wirklich schwierige und gewaltreiche und schlimme Geschichte haben und so. Und mit sowas erweist man denen eher einen Bärendienst. Aber was ist das auch für ein Leben, dass du ein Leben lang
Mit
so einer
Lüge
gravierenden
ne?
Lüge. Ja. Und du bist 5 Jahre in der Sesamstraße und erklärst, wie es bei dir, bei deinen amerikanischen Ureinwohnern...
Und bist gar keiner.
Sie hat immer behauptet, sie sei von den Cree, würde sie abstammen, vom Volk der Cree. Und es stimmt offensichtlich.
Alles. Ja.
Und ich finde das so, boah, echt gruselig. Ja. Aber mein Gott, also keine Ahnung. Wird bestimmt mal verfilmt irgendwann.
Lass uns mal da drüben bleiben, weil
ja,
Donald Trump hat wieder ein Dekret unterschrieben.
Jeden Tag an die 400 Dekrete. Nehme ich an.
So, ja. Und dieses, ich finde, es ist besonders gefährlich. Klingt zunächst lustig. Ending, procurement and forced use of paper straws.
Ja.
Also Beendigung der Beschaffung und Zwangsverwendung von Papierstrohhalmen in den Bundesbehörden.
Ja, ja, da habe ich schon von gehört.
Ja.
Er sagt, der Plastikstrohhalm ist das Mittel
genau.
Der Wahl. Ich drehe das Rad mal wieder zurück.
Weil Papierstrohhalm geht kaputt, kannst du nicht öfter verwenden. Und er hat auch gesagt, ich glaube nicht, dass Plastik einen Hai beim Fressen auf seinem Weg durch den Ozean besonders stark beeinträchtigt.
Wie kann ein Mensch so wenig wissen über Kunststoffe? Der Präsident der USA?
Ich glaube, der weiß das. Ich glaube, der weiß es. Ich finde es deswegen so gefährlich, weil das machen Diktatoren. Diktatoren greifen in alle Bereiche deines Lebens ein, regulieren es und sagen, das darfst du nicht mehr.
Und noch gibt es eine Gerichtsbarkeit und es gibt ja jetzt schon einige Dinge, wo man merkt, da läuft Trump auch vor eine Wand. Man kann nur hoffen,
dass es eine Wand bleibt.
Ja, ja klar, dass es ein amerikanisches System gibt, ein Für und Wider, das auch solche Dinge verhindert dann.
Ich finde es gruselig.
Apropos Haie. Es gab im vergangenen Jahr so wenig Haiangriffe wie noch nie auf der Welt.
Ja, so. Hier bei uns oder?
Ja, bei uns sowieso relativ wenige.
Im Schwarzwald gar keine.
Titisee null, muss man sagen, wobei das in den Jahren davor ähnlich war. Also die Quote der Haiangriffe im Titisee ist seit Jahren stabil.
Null. Und das ist eine gute Entwicklung.
Das finde ich eine gute Entwicklung. Nee, aber wirklich. Und das Irre ist, die Wissenschaft weiß nicht warum. Und jetzt kommt eine Theorie, die dahinter steckt. Warum hat es ungewöhnlich wenig Haiangriffe gegeben? Es könnte Zufall sein, sagen die Wissenschaftler.
Das
und
haben
da finde ich es immer gut.
Das ist geil. Das ist, es könnte Zufall sein.
Ja. Also für alle, die jetzt glauben, nächstes Jahr wäre es im Titisee sicher. Das kann Zufall sein, dass dieses Jahr. Also wir möchten nicht schuld sein, wenn das.
Also unsere Empfehlung ist, geht einfach nicht schwimmen im Titisee.
Ich weiß nicht, ob wir nicht ein bisschen weit gehen hier gerade. Aber es ist interessant, oder?
Ja.
Also gut, der Hai hat ja, das wissen wir ja auch eigentlich am Menschen auch kein Interesse. Das ist so, aber er ist normal ein Jäger.
Ja,
das
eben. So, und wenn da einer rumschwimmt, der aussieht wie gutes Fressen, dann sagt er damit.
Ja. Und er merkt ja dann erst beim Zubeißen, schmeckt nicht so gut, aber dann ist dein Bein halt schon weg.
Ja.
Das ist halt unangenehm.
Nur im Titisee nicht, weil da null Angriffe bisher. Sehr gut. Ja, und das soll auch so bleiben.
Ja. Wir halten euch da aber auf dem Laufenden, falls sich da was ändert.
In einer Woche auf den Everest. Was hältst du davon?
Davon halte ich nichts. Aber das ist ja Blödsinn, weil es hat ja was mit Akklimatisieren zu tun. Ich meine, niemand, selbst Profi-Bergsteiger, gerade Extrembergsteiger, sind vor dieser Höhenkrankheit, vor Ödemen durch Sauerstoffmangel sicher. Das heißt, die Guten, also die sind natürlich dann, die kommen erstmal ins Basecamp, die versuchen durch erstmal in Lager 1, in Lager 2, gehen dann aber auch immer wieder runter
um
versuchen
den Körper
sich
an
diese Sauerstoffarmut zu gewöhnen, an die Höhe zu gewöhnen, also ist das Quatsch.
Es gibt jetzt einen Anbieter, der sagt, in einer Woche auf den Everest.
Ja,
mit Xenon.
Ach du liebes bisschen, das, was ich im Scheinwerfer vorne
die brauchen nicht besseres Licht da oben, sondern Xenon ist ja ein Dopingmittel.
Ja.
Fördert Epo-Produktion, also rote Blutkörperchen.
Ja.
Und die Leute werden dann zu Hause schlafen in Hypoxie-Zelten, dann auf dem Laufband trainieren und kriegen dann schon Xenon verabreicht.
Ja.
Und dann eine Woche vor dem Abflug nach Nepal. Ne,
Also das ist doch ein Gas. Aber es ist nicht, klar.
Narkoseärzte sagen, seid ihr wahnsinnig, wenn das falsch dosiert wird, was auch immer. Und dann werden sie per Helikopter direkt ins Everest-Basislager geflogen und dann gehen sie in einer Woche hoch.
Das ist doch so krank.
Das ist irre. Das ist Wahnsinn.
Das Problem ist, dass auch da wieder Menschen Geld dran verdienen.
Ja.
Also zum Teil natürlich auch die Länder dort, die eh nicht viel Kohle haben, die erteilen die Genehmigungen. Das ist für die eine wichtige Einnahmequelle. Auch diese Sherpas, die ihr Leben riskieren und dann natürlich diese ganzen Expeditionsunternehmer. Das ist derart aus dem Ruder gelaufen.
Wahnsinn.
Irgendwie. Also ich meine, ich habe ein bisschen gefremdelt, als wir in Australien waren. Wir waren ja da auch am Uluru, der früher Ayers Rock hieß. Und dieser Ring, da ist ja praktisch so eine Abgrenzung drumherum. Man darf sich dem nur auf eine bestimmte Distanz noch nähern und so. Da denkt man natürlich auch, schade, man konnte da früher näher ran und so. Aber auf der anderen Seite, es ist eben so.
Es hat ja einen Grund.
Da gibt es heilige Stellen an diesem
Uluru. Genau, und da wollen die Aborigines nicht, dass die fotografiert werden.
Genau.
Und wenn sich jeder dran gehalten hätte, dann wäre dieser Ring nicht weiter weggekommen.
Mhm, klar. Dass man da nicht mehr draufklettern durfte, das war natürlich eine bewusste Provokation, klar. Und das ist auch in Ordnung, dass das nicht mehr möglich ist. Aber so denke ich langsam, auch der Everest hat ja eine bestimmte Bedeutung für die Völker da. Man muss nicht immer alles gleich verbieten. Aber das ist so aus dem Ruder.
Ah, Wahnsinn.
Jetzt ich irgendwie, also jetzt reicht es dann langsam.
Ja.
Und ich schwöre dir, wenn ein Helikopter in der Lage wäre, über 7.500 Meter zu fliegen, da können die ja nicht mehr, weil die Luft zu dünn ist, dann würden die schon längst mit dem Hubschrauber auf dem Everest
Und würden
landen,
die Touristen abwerfen.
Ja, genau.
Wobei, die Gefahr, dass man von einem Hai angegriffen wird auf dem Everest,
relativ
auch sehr
gering
relativ
ist.
Gering ist.
Ja, ja, klar. Ja.
Der Everest ist der Titisee Nepals.
Ja, das ist schon, ich finde es schon bitter irgendwie.
Ja, ist furchtbar.
Ja, muss nicht unbedingt sein.
Du wolltest ins Kino gehen und hast gesagt, es läuft nichts.
Ja, vielleicht irgendwie. Bin ich da. Es ist ja auch immer mein Geschmack. Ja. Euer Geschmack, wenn ihr jetzt gerade den Podcast hört, ist vielleicht ein ganz anderer. Aber ich habe jetzt im Moment nichts so gefunden. Ich glaube, dieser Film von Clint Eastwood, dieser über diesen Geschworenen, ja. Euron Number Two, der dann merkt, da wird ein Fall verhandelt.
Und das ist seine Geschichte.
Und das ist seine Geschichte. Ja. Er hat offensichtlich da jemanden überfahren. Ja. Das fand ich irgendwie eine packende Geschichte. Aber das ist wie so Filme, ich glaube, der ist nicht in vielen Kopien gestartet. Aus den meisten Kinos ist er schon wieder raus. Das finde ich dann so traurig.
Gern sehen würde, ist The Brutalist.
Ja.
Ja, das ist die Geschichte von einem jüdischen Architekten, der nach Amerika geht und also einfach, der klingt spannend, aber der ist 3 Stunden, 34 Minuten lang.
3,5 Stunden lang, hat wohl eine Pause, weil eine normale Blase das schon gar nicht mehr irgendwie packt. Und es ist wohl sehr, sehr getragen. Und ich habe auch überlegt, ob ich da reingehe. Interessant finde ich, dass jemand noch so ein rein fiktionales Produkt dreht, weil es ist eine erfundene Geschichte. Und normalerweise ist in Hollywood inzwischen der Trend, du kannst ja kaum noch was drehen, wenn es nicht heißt, nach einer wahren Begebenheit.
Ja, genau. Oder irgendwie furchtbar. Sowas, ne?
Als wäre das ein Wert für sich dann. Oder klar, es kickt einen vielleicht. Aber irgendwann kann man dann gar nichts mehr verfilmen, weil man sagt, das stimmt ja gar nicht.
Ja.
Dabei sind früher alle guten Filme waren erfunden. Also das nach einer wahren Begebenheit
und das ist
ja eher neuzeitlicher.
Und es ist
mal,
auch völlig egal, ob es wahr ist oder nicht, wenn es eine gute Geschichte ist. Eben. Darum geht es. Es geht immer um die Geschichte.
Also wenn du reingehst, darfst du gerne davon berichten.
Nee, ich werde nicht reingehen.
Ich glaube, ich bin...
Ich werde ihn mir anschauen, wenn er irgendwo gestreamt wird, dann zu Hause auf der Couch. Da kann ich dann auf Pause gehen, Ründchen schlafen und dann weiter gucken.
Wobei ich glaube, dass gerade das ein Film ist, den man im Kino sehen könnte oder sollte, weil der sowohl so beeindruckende, unfassbare Bilder
hat. Ja, aber 3,5 Stunden setze ich mich nicht ins Kino.
Ja, stimmt.
Nein.
Ja gut, bin ich dabei. Ja.
Sehr gut.
Wir hatten hier neulich eine große Konferenz, da ging es um die Zukunft des SWR. Unser Laden ist ja auch schwer im Umbruch und wir müssen uns auf die Zukunft logischerweise einstellen, tun wir auch neue Formate, dass wir auch da sind, wo die Menschen sind und so weiter. All diese Dinge, die ihr von uns auch erwarten könnt bei einem gebührenfinanzierten Laden. Aber ich hatte nicht die ganze Zeit irgendwie da Zeit zuzuhören. Das war eine relativ lange Diskussion. Der Intendant war dabei und alle möglichen Arbeitsgruppen. Und ich habe mich da kurz reingeklickt und da sagte jemand den Satz, wir streben einen Desk-Sharing-Faktor in Baden-Baden von 0,6 an.
Ja, der Desk-Sharing-Faktor ist hier zu hoch, meiner Meinung nach.
Und dann war ich aber schnell wieder draußen. Dann dachte ich, habe ich was damit zu tun? Habe ich was falsch gemacht? Also ich finde es immer irre, wenn das kennt ihr vielleicht auch aus eurer Firma, dann sagte jemand, hier im KC haben wir 2 LRAs oder irgendwie sowas. Und dann habe ich, weißt du, wenn dann Leute
2 LRAs?
Ich glaube LR.
Ah, LR.
Und dann war es so, dass wenn du dann in deinem eigenen Laden, gut, wir sind ein Riesenapparat und da beschäftigen sich manche Menschen, beschäftigen sich mit Verwaltung, manche beschäftigen sich mit SAP-Systemen, andere mit wirklich technischer Hardware, wir mit Inhalten, die Programmmacher sind ja nur ein Teil eines solchen Sachen, aber ich habe dazugehört 10 Minuten und habe nichts
kapiert.
Verstanden.
Ja.
Und es ist mein eigener Arbeitgeber. Und ich habe überhaupt nicht gewusst, wovon die reden. Das fand ich sensationell.
Und es hat 3,5 Stunden gedauert wahrscheinlich. So wie The Brutalist.
ich weiß nicht wie lange. Aber es ging sehr lang. Und natürlich, klar, wir sind in großen Transformationsprozessen. Aber das finde ich schon irre, wenn du nichts verstehst.
Ich wäre gern dabei gewesen, konnte aber nicht. Hatte keine Zeit.
Ja, das
ich war
ja
in München
mal.
Beim Chinesen.
Ah ja, gut, das ist natürlich.
Das ist natürlich, Entschuldigung.
Wie war denn da der Desk-Sharing-Faktor beim Chinesen?
Sehr hoch.
War hoch, ja?
0,8, glaube ich.
0,8, oh, okay.
Ich möchte noch über eine Sache beim Fußball reden.
Ja?
Ich habe irgendein Bundesligaspiel gesehen und da gab es einen falschen Einwurf. Was man in der Bundesliga wird es ganz selten gepfiffen.
Ja, man denkt immer, wie kann ein Profifußballer, der Millionen verdient, so dämlich sein beim Einwerfen, den Ball nicht hinter den Kopf und mit beiden Beinen auf dem Boden stehen? Das kann doch nicht so schwer sein.
Ja, und dann habe ich mich erinnert an meine Zeit als Trainer, die ja gar nicht so lange her ist.
Ja.
Und ich habe Jugendliche von 10 bis dann 17, 18 trainiert. Und die sind beim Einwurf zu 90% überfordert. Es ist so, weil sie gucken, wohin. Ich weiß nicht, wie oft es passiert ist, dass unsere Mannschaft Einwurf hatte und der Ball zum Gegner geworfen wurde. Und zwar
denkt man doch so blöd.
Ja, genau.
Ja gut, der konzentriert sich vielleicht. Beide Füße müssen außerhalb des Spielfelds sein. Sie müssen beide den Boden berühren. Ja. Der Ball muss mit beiden Händen
im
Kopf und über dann geworfen,
Kopf und dann geworfen werden.
Ja.
Und dann sind da so viele, die rumrennen und dann müssen sie sich auf das konzentrieren und dann werfen sie ihn irgendwo hin, nur dass er weg ist.
Gut, es ist unter diesen 11 sind ja auch nicht alle gleich helle in so einer Mannschaft. Das muss man natürlich schon
auch sagen. Da sind schon ein paar Tranfunzeln dabei, ja.
Und wichtig, gerade bei so Jugendmannschaften, wenn man die nach so einem Spiel in die Kabine schickt, dann ist ja der allerwichtigste Tipp,
wascht euch unterm Arm.
Ja, aber auch anderswo noch.
Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.